Lasst uns beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken für dein Wort und wir haben gehört, dein Wort ist gültig. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst durch die Bibel, dein Wort, heute Morgen. Wir sind voll Erwartung, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, als ich diesen Predigttext bekommen habe, habe ich zuerst gedacht, das ist unbequem. Sperrig. Und wir haben dann über diesen Text geredet im Hauskreis und da war ähnliche Rückmeldung. Das wäre jetzt nicht der Text, den man sich so einfach sucht als Predigttext. Und dann bin ich total dankbar geworden für diesen Text. Sowohl das, was wir im Gespräch miteinander erarbeitet haben und auch das, was dieser Text zu sagen hat. Danke, Herr, dass dieser Text auch in deinem Wort steht. Und ich möchte uns nochmal, jetzt in einer moderneren Übersetzung, 1. Korinther 10, 14 bis 22 lesen. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins: Lasst euch unter keinen Umständen vom Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch in Verbindung mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwa stärker als er? Ein sehr eindrücklicher Text, positiv mit einer tiefen Gemeinschaft mit Jesus. Tiefe Gemeinschaft mit Jesus, ausgedrückt und erlebbar im Abendmahl. Und auf der anderen Seite eine tiefe Gemeinschaft mit Dämonen. Einleitung habe ich hier drüber geschrieben, flieht den Götzendienst. Das war die Formulierung, die Andreas eben auch gelesen hat, flieht den Götzendienst. Und ich lese uns nochmal die Verse 14 und 15. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins: Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten, beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Ich spreche zu vernünftigen Leuten. Wenn man das wirklich an sich heranlässt, über was Paulus hier schreibt, muss man zu dem Schluss kommen, dass ich nicht gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Dämonen haben kann. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und sofort würde man sagen, ja, aber warten wir mal ab, was er damit meint. Ich spreche zu vernünftigen Leuten, da muss jeder darauf kommen, der irgendwo bei klarem Verstand ist. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, wenn ihr darüber nachdenkt, euch bewusst macht, um was geht es vorher? Wir haben den Text gehört, Andreas hat ihn gelesen, 1. Korinther 10. Und das fängt ganz drastisch an. Es gab doch glatt Israeliten, Gottesvolk, die alles miterlebt haben, auf Mose getauft. Die waren eng mit Mose verbunden, die sind in den Bund mit Gott eingetreten. Die haben zu diesem Bund Ja gesagt. Die haben Wunder miterlebt, Versorgung Gottes, alles miterlebt. Und dann, es heißt hier so treffend, sogar den Felsen Christus, der mit ihnen gezogen ist und sie geistlich versorgt hat. Alles miterlebt. Und dann heißt es in Vers 5, und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude. Wenn ich da aufhören würde, wäre das eine brutale Predigt. Was für ein Urteil Gottes. Und dann kommen Warnungen. Vers 7. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Und das richtet sich dann an die Gemeinde in Korinth und damit auch an uns. Werdet keine Götzendiener. Und darum wird es heute ja gehen. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen. Vers 8. Vers 9, wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern. Man könnte auch sagen, zur Eifersucht reizen. Hütet euch auch davor, Vers 10, euch gegen Gott aufzulehnen, ihm Vorwürfe zu machen. Meistens lesen wir da in den Übersetzungen, gegen ihn zu murren. Hütet euch davor. Und dann heißt es in Vers 12 so treffend, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall komme. Das sind konkrete Gefahren. Und man meint vielleicht, was geht denn mich Götzendienst an? Damit habe ich doch überhaupt nichts zu tun. Und für mich ist so eindrücklich, wenn hier steht, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Jetzt kommen drei Arten von Gemeinschaft. Das erste ist Gemeinschaft im Abendmahl mit Gott und mit den Glaubensgeschwistern. Vers 16. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Das ist so schön beim Abendmahl. Wir trinken aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Schöne Übersetzung. Ich lese mal eine andere. Der Kelch des Segens, den wir segnen. Das müssen wir erstmal für uns übersetzen. Was heißt das? Ich glaube, das ist, wir sind ja relativ kurz vor dem Passafest. Das ist der dritte Kelch, den man am Abend, Sederabend, trinkt. Das ist der Kelch, den Jesus beim ersten Abendmahl oder beim letzten Abendmahl, sagen wir, so hervorgehoben hat, der dritte Kelch. Was hat Jesus gesagt und getan? Das ist Matthäus 26, Vers 27. Dann nahm Jesus einen Becher mit Wein oder einen Kelch mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist ein Becher, ein Kelch des Dankes. Ganz typisch, dass ein Dankgebet hier an seinem Sederabend gesprochen wird. Das tun wir heute noch. heute im wahrsten Sinne des Wortes. Auf uns wartet das Abendmahl und der Austeilende wird dafür danken. Was haben wir? Wir haben Anteil an dem, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Wir haben Anteil an dem, was das Blut Christi für uns bewirkt hat. Das heißt in 1. Petrus 1, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, nämlich mit dem kostbaren Blut Christi. Oder anders formuliert, ihr seid teuer erkauft. Gott hat den höchsten Preis bezahlt. Das ist der Anteil an diesem Kelch. Es ist aber auch der Anteil an dem, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat. Dieser Leib ist zerbrochen. Wir brechen das Brot. Jesus hat es sich alles kosten lassen, dass wir Vergebung und Erlösung haben. Und jetzt im Abendmahl, in Blut fängt es an und Leib Christi, in Wein und Brot haben wir eine tiefe Gemeinschaft. Vers 17, es ist ein Brot und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Kennt ihr das alle? Diese tiefe Gemeinschaft im Abendmahl mit Jesus, aber auch diese tiefe Gemeinschaft untereinander. Es ist oft so viel Trennendes, was man mit Geschwistern erlebt oder wo man unterschiedlich denkt, wo man vielleicht sogar Streit hat, wo Verletzungen sind und was immer auch. Und dann geht man gemeinsam zum Abendmahl. Und es ist ein Brot, so wie es ein Leib ist, wie es hier steht. Für mich sind diese Symbole Brot und Wein nicht nur Gedenken an Jesus. Das ist irgendwo mehr. Mehr als nur, dass man es sich in Erinnerung ruft, was ganz wichtig ist, dass man sich immer wieder in Erinnerung ruft. Es ist auch wirklich eine Verbindung mit Jesus und mit den Geschwistern. Und deshalb freue ich mich heute aufs Abendmahl mit euch. Ich freue mich sehr über diese Gemeinschaft. Eine zweite Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft im Opfer. Jetzt sind wir beim alttestamentlichen Opfer, Vers 18, mit Gott und den anderen Israeliten, den Geschwistern. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist. Überraschender Vers, warum er jetzt ins Alte Testament springt. Ich habe keine Ahnung, was ihr mit Altem Testament und Opfern und Altar so verbindet spontan. Für mich ist es immer noch fremd, ja. Aber warum diese ganzen Opfer? Und warum geht es hier um Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott? Weil Opfer im Alten Testament, diese ganzen Tieropfer und Speisopfer und Dankopfer, die Gott angeordnet hat, weil es bei all diesen Opfern darum geht, dass man Gott näher kommt. Stell dir vor, du bist aus dem Garten Eden rausgeschickt und da steht der Cherub, lesen wir in Genesis 3, mit dem flammenden Schwert und du kannst nicht zurück. Was ist die größte Sehnsucht seitdem? Ich möchte zurück zu Gott, ich möchte in seine Nähe. Und deshalb hat Gott im Alten Testament das alles eingerichtet. Das ist ja auf seine Anweisung hin, auf seinen Plan hin gemacht worden, mit Stiftshütte und später der Tempel Salomos, wo dann geopfert wird, hauptsächlich für den Gedanken, Ich nahe mich dadurch Gott. Ich komme ihm nahe. Ist nicht leicht nachzuvollziehen für uns. Ich nehme an, ihr habt alle noch nie ein Tieropfer gebracht und schon gar nicht mit dem Gedanken. Also gehe ich mal davon aus. Aber das ist der Weg, den Gott gewiesen hat. Erinnert ihr euch, wie ich die Predigt begonnen habe? Da waren Israeliten, die haben alles miterlebt. So habe ich begonnen. Und Gott sagt, ich habe aber keine Freude an der Mehrheit von euch. Das waren aber auch Israeliten, die diesen Weg hatten, sich mit ehrlichem Herzen durch Opfer Gott zu nahen. Und wir lesen immer mal wieder im Alten Testament, ihr Herz war bei all dem fern von mir. Es geht nicht um äußerliche Opfer. Es geht um eine Herzensbeziehung zu Gott. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man so im Alten Testament schaut, dass die Israeliten das mit den Götzen gar nicht so ernst genommen haben. Du konntest zum Gott kommen, Stiftshütte, Tempel, und du konntest aber auch zu den Götzen opfern. Das ist der Hintergrund unseres Verses. Eine dritte Art von Gemeinschaft. Die beiden waren eigentlich schön. Gemeinschaft mit Jesus und den Geschwistern im Abendmahl. Gemeinschaft mit Gott und den Mitisraeliten, den Geschwistern im Opfer, Altes Testament. Ja, wenn man jetzt aufhören könnte, hätten wir eine schöne Predigt. Gemeinschaft im Götzenopfer mit Götzen und Götzendienern. Habe ich den nächsten Punkt überschrieben. Gemeinschaft im Götzenopfer mit Götzen und Götzendienern. Ab Vers 19. Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Also da geht Paulus zurück zu dem, was er in Kapitel 8 ausführlich geschrieben hat. Da hatten wir schon mal das Thema. Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwa stärker als er? Hier werden zwei Dinge gleichgesetzt. Überraschend gleichgesetzt. Auf der einen Seite Götzen, andere Götter als der Gott Israels, als unser Gott. Und die sollen gleich sein, zumindest wenn man ihnen opfert, den Dämonen. Das ist ein überraschender Gedanke. Es heißt in 5. Mose 32, Vers 17 und 18, ganz ähnlich, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Habt ihr gemerkt, dass da wieder der Fels vorkommt, der in unserem Kapitel 1. Korinther 10 in Vers 4 erwähnt wird? Der Fels aber ist Christus, der euch geistlich versorgt hat. Während der ganzen Wüstenwanderung, Auszug, alles, das kann man fortfahren, aber auch danach, bis heute. Ja, das ist dieser Fels. Und was macht man nun? Verrücktes. Obwohl man diesen Fels kennt, obwohl man von ihm versorgt wird, obwohl dieser Fels Christus alles getan hat, geht man zu den Götzen bzw. Dämonen. und opfert ihn. Verehrt sie, gibt ihnen die Ehre statt dem wahren Gott. Ich war jetzt in 5. Mose 32, 17 und 18 und in Vers 21 heißt es, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. Das ist genau unser Vers 22 hier in unserem Predigttext. Ja, das ist der Zusammenhang. Da waren, das Alte Testament drückt es manchmal so aus, Nichtse, die nur ein Stück Holz eigentlich waren. Jeremia drückt es so drastisch aus. Wie kannst du die verehren in irgendeiner Form und vom wahren Gott weggehen? Götzenopferfleisch war schon Thema im 8. Kapitel. Da heißt es schon in Vers 1, darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Oder in Vers 4, zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Da gewinnt man den Eindruck, ja, irgendwo ist das Götzenopferfleisch doch gar kein Problem. Warum halten wir uns so lange dran auf? Offenbar ist das nicht das, was Paulus ausdrücken wollte, dass Götzenopferfleisch in jeder Hinsicht kein Problem ist und dass Götzen in jeder Hinsicht kein Problem wären. Jesus ist ja stärker, also was soll's? Es geht in Kapitel 8 offenbar darum, dass man sich unabsichtlich, unbewusst, versehentlich mit Götzenopferfleisch einlässt. Hier in Kapitel 10 geht es offenbar darum, da gibt es Gemeindeglieder, die sind so stark, starke, schwache im Glauben, das ist immer so ein Thema, die sind so stark, ich kann ohne weiteres in einen heidnischen Tempel gehen, da gibt es zwar Götzenopferfleisch zu essen, aber ich nehme an dieser Mahlzeit teil, weil Jesus ist ja stärker. Im günstigen Fall gedacht, Jesus ist stärker. Vielleicht war auch das Denken, so genau muss man es doch nicht nehmen. Ich fall ja auf, wenn ich mich dem entziehe, was für alle normal ist. Und wenn ich nicht am Götzenopferfleisch im Tempel teilnehme, dann stehe ich draußen. Dann oute ich mich. Dann bin ich anders. Und genau das haben die frühen Christen erlebt. Sie waren immer anders. Sie waren positiv anders. Aber was kostet es, wenn du dich dem, was in der Gesellschaft normal ist, entziehst? Bewusstes Essen von Götzenopferfleisch und das auch noch in heidnischen Tempel, das ist nicht harmlos. Manchmal denkt man darüber nach, gibt es nicht zwischen erlaubt und verboten für Christen neutral. Neutral. Gibt auf vielen Gebieten neutral. Ob du einen Apfel oder eine Birne essen sollst. Banales Beispiel, aber wisst, was ich meine. Gibt vieles Neutrales. Aber für Paulus offenbar nicht beim Thema Dämonen. Da gibt es nicht neutral. Das ist kein Spiel. Warum? Damit werden andere Mächte als Gott verehrt. Bekommen andere Mächte die Ehre als unser Herr. Wer also meint, er stehe fest und sicher. Hier ist eine Gegenüberstellung Kelch des Herrn und Kelch der Dämonen oder Becher des Herrn, Becher der Dämonen. Wir haben ja in Vers 16 den Becher der Segnung oder den Becher, über den wir das Dankgebet aussprechen. Da haben wir gesagt und lesen, indem wir an diesem Kelch Anteil haben, bekommen wir Anteil am kostbaren Blut Jesu an Jesus. Anteil. eine tiefe Verbindung, aber auch ein Recht. Jetzt ist hier, das ist wie ein Wortspiel, Becher der Dämonen, wenn ich mich mit ihnen einlasse, dann bekomme ich auch Anteil an ihnen. So wie ich mit Jesus verbunden bin, durch den Abendmahlskelch symbolisch, so bin ich durch Götzenopfer, Fleisch essen, wenn ich mich einlasse mit Dämonen, mit ihnen verbunden. Und sie bekommen Macht über mich. Und sie haben Ansprüche auf mein Leben. Und diese Ansprüche, diese Herrschaftsansprüche, setzen sie um. Deshalb heißt es in Vers 22, sollen wir den Herrn herausfordern? Hast du schon mal Jesus herausgefordert? Oder anders übersetzt, ihn zur Eifersucht gereizt. Sollen wir den Herrn herausfordern, oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkünden? Ist an Menschen gedacht, an Christen, die haben Jesus ihr ganzes Leben gegeben. Jeden Bereich des Lebens ihm unterstellt und leben mit ihm. Und er herrscht wirklich über sie. Gibt nichts Schöneres, als wenn Jesus herrscht, statt der Dämonen. Nichts Schöneres. Und dann kippt das. Vielleicht erst in einem Bereich und dann wird es mehr. Und es fängt vielleicht ganz klein an. Aber was tut man dabei? Man reizt ihn zur Eifersucht. Denn man wird ihm ja untreu. Das ist das Bild hier. Ein Thema, was das ganze Alte Testament durchzieht, aber das ist mit dem Alten Testament offenbar nicht zu Ende. Eine ganz eindrückliche Warnung vor Götzendienst bzw. dem Essen von Götzenopferfleisch. Was lerne aber jetzt ich daraus? Weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Götzenopferfleisch gegessen hat, das Problem hat. Hatte ich bisher nicht. Ein erster Punkt, den ich daraus lerne, ich brauche keine Angst vor Dämonen haben, wenn ich mich nicht absichtlich auf sie einlasse. Ich brauche keine Angst haben, ich rutsche in eine Abhängigkeit von Dämonen versehentlich hinein. Das ist auch manchmal bei Christen, ich muss das meiden und das meiden, damit ich nicht unbemerkt in eine Abhängigkeit gerate. Ich bin sehr froh, dass Jesus größer ist, stärker ist, uns erlöst hat, der Sieger ist und ich so eine Angst nicht haben brauche, unabsichtlich. Keine Angst vor unbewusstem Kontakt mit Dämonen. Auf der anderen Seite ist es aber eine eindrückliche Warnung, mich nicht absichtlich in irgendeiner Form mit Dämonen, Kräften und sonst etwas in der jenseitigen Welt, die aber diesseitig wirken, mich einzulassen. Nicht jede Kraft, die zum Beispiel heilt, ist von Gott. Nicht jede Kraft, die mich verändert, ist von Gott. Kennt ihr das Motto, Hauptsache gesund? Das ist das, was man mit am häufigsten hört. Ich nehme an, euch geht es auch so. Vielleicht ist es sogar das Häufigste. Das ist die Hauptsache, egal wie du dahin kommst. Und nun weiß ich, dass ich mich auf vermintes Gebiet begebe, wie ich jetzt weitermache. Aber was ist denn zum Beispiel mit Akupunktur? Was steckt dahinter? Da sind Christen so total unterschiedlicher Meinung. Was ist mit chinesischer Medizin? Und so könnte man einiges weitermachen. Und ich verteufle das nicht pauschal. Das meine ich im Moment überhaupt nicht. Aber was steckt dahinter? Welche, ja, ich sag mal, Philosophie, welche Weltanschauung steht dahinter? Und für mich ist ganz stark die Frage, wirkt das auch, wenn ich es von der Weltanschauung, die dahinter steckt, trennen könnte? Wirkt es dann auch? Ist ein Thema, gerade bei Akupunktur, wo ich einen lieben Bekannten habe, schon, er ist Arzt, und er wendet Akupunktur an und sagt, das ist trennbar. Ja, der weltanschauliche bzw. religiöse Hintergrund und das die eigentliche Handlung. Wenn du damit leben kannst, kannst du das anwenden. Ich persönlich tue mich schwer damit. Und das, obwohl ich ihm wirklich vertraue. Wir kennen uns schon ja, 35 Jahre oder noch länger. Aber trotzdem, irgendwo, ja. Nochmal anders formuliert, chinesische Medizin. Kann ich die religiöse Grundlage dieses, wie nennt sich Qi, trennen davon? Wirkt es auch ohne diesen Hintergrund oder nicht? Ich möchte es allgemeiner ausdrücken. Du kannst nur einem Herrn dienen. Ich war jetzt bei dem direkten Kontakt mit Mächten, sofern sie wirklich dahinter stehen, bei den Beispielen. Allgemeiner. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Matthäus 6, 24. Das sind für mich ganz entscheidende Fragen. Nochmal, ist Jesus wirklich Herr über mein ganzes Leben? Wenn du relativ frisch zum Glauben gekommen bist, dann sind da vielleicht Bereiche, wo er noch nicht Herr ist. Bei mir ist es sehr lange her, Jahrzehnte, und ich muss mich eher fragen, da hat man so mit Sturm und Drang begonnen und wirklich aufgeräumt. Ich wünsche euch allen, dass ihr das wirklich gemacht habt. Ja, und dann gibt es wieder einen Bereich, so im Laufe der Jahrzehnte, da ist nicht mehr Jesus der Herr. Da herrscht jemand anders. Vielleicht mein Ich. Vielleicht ist es das. Oder was immer auch. Dann ist Jesus aber doch nur Herr über Teilbereiche meines Lebens. Manche Bereiche in Ordnung, andere nicht. Und ich muss mich fragen, habe ich wirklich ein ungeteiltes Herz? Oder wer sitzt auf dem Thron? Was sind Götzen heute? Oder was ist das Götzenopferfleisch? Ich habe es rausgelassen, habe ich jetzt nicht hier stehen, will auch nicht zu viel sagen. Ich glaube, dass der Bereich Esoterik da sehr, sehr wichtig ist. Und manche von euch, soweit ich euch kenne, haben genau diesen Hintergrund. Auf den möchte ich heute nicht näher eingehen. Aber das ist für mich so ein Bereich, wo auch unter Christen Uneinigkeit besteht und wo einige von euch drastisch erlebt haben, dass das überhaupt kein Spiel ist. Sehr drastisch. Jesus selber nennt als Götzen den Mammon, beziehungsweise im Kolosserbrief wird gesagt, Habsucht, das ist Götzendienst. Das ist der einzige Götze, Mammon, in Verbindung mit Habsucht, der ausdrücklich beim Namen genannt wird im Neuen Testament. Ja, das ist ganz stark auch die Frage, nicht nur, dass ich haben will, sondern auch, was gibt mir eigentlich Sicherheit? für mein Leben. Das ist ja oft nicht nur ein Bereichern wollen, um mehr zu haben, das auch, sondern was gibt mir Sicherheit? Gott oder der Mammon? Stichwort Selbstoptimierung. Weiß nicht, ob ihr das Stichwort kennt. So das meiste, das Beste aus dir herausholen, in Beruf, im Kommunizieren mit anderen Menschen, im Erleben, im Denken, die Stimme, Schönheits-OP und man könnte noch einiges nennen. So das Beste aus sich herausholen, und da ist ja viel Gutes dabei, was ich genannt habe. Die Schönheits-OP lassen wir mal weg, die mag ich nicht. Aber dass ich mein Kommunizieren zum Beispiel verbessere, wunderbar. Vor allem die Ehefrauen jubeln, wenn die Männer anfangen zu reden, zu kommunizieren, pauschal, platt gesagt. Ja, aber wenn das mein Gott wird, um der es sich alles dreht. Es können auch religiöse Übungen sein, die in die Mitte rutschen. Beispiel wäre ein Fasten, das eigentlich nicht Gott gilt, sondern das bei mir gewisse Kräfte rufen soll und ich möchte eigentlich etwas leisten, mir auch etwas beweisen damit. Das ist eine Möglichkeit. Ja, das wäre jetzt ein großes Thema, woken. Könnt ihr damit etwas anfangen mit dem Wort woke, to wake up, woken? Kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, ist aber längst ein Begriff, der Folgendes besagt: Wir brauchen auf ethischen Gebieten neue Werte. Und diese Werte werden mit allem durchgesetzt, was möglich ist. Manchmal auch, was nicht möglich ist. Das ist das, wo wir als Gesellschaft mittendrin stehen. Wo sich Werte völlig verschoben haben. Und sehr häufig stellt man fest, das sind antigöttliche Strömungen. Du kannst als Christ da ganz schnell einmünden und dafür kämpfen. Vergnügungssucht habe ich hier noch stehen. Entspannung. Ja, ein ganz trauriges Beispiel, das ist meine eigene Vergangenheit. Fußball. War mal Fußball dein Gott? Oder ist es immer noch? Wenn du es nicht kennst, sei froh. Smartphone-Sucht. Schlecht über andere reden. Und man könnte weiter und weiter machen. Und das Verrückte ist ja, keiner von uns will das. Eine falsche Abhängigkeit. Einen falschen Götzen verehren. Ich hoffe es mal zumindest. Aber es ist so vielfältig, dass wir doch auf Götzen hereinfallen. Kommen wir zum Schluss. Flieht den Götzendienst. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins. Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Und ich möchte schließen mit dieser Gemeinschaft mit Jesus und den Geschwistern im Abendmahl. Damit haben wir begonnen. Und dieser Gemeinschaft mit Gott und den Mitisraeliten im Opfer im Alten Testament. Und dann aber auch eine Gemeinschaft, die uns von Gott und den Geschwistern wegzieht. Stellt euch vor, ihr steht mit Elia, 1. König 18, auf dem Karmel. Viele von euch kennen diese Szene. Und da stehen 450 Priester, Propheten von Baal und nochmal 400 von der Aschera. 850 Mann. Da steht der Elia und dazwischen steht das Volk. 1. König 18, 21. Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Lasst uns beten. Herr, du bist der wahre Gott. Und ich möchte nicht dem Baal, irgendwelchen Götzen, irgendwelchen Mächten oder sonst etwas nachfolgen und Ehre geben. Ich möchte nicht beherrscht werden von ihnen, in keinem Bereich meines Lebens, egal was es ist. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Herr, ich möchte nicht länger auf beide Seiten hinken. Amen.